Ilka, hast du schon mal Sekundenschlaf erlebt?
Ja, bei dir im Schlaflabor. Als wir die Nacht durchgemacht haben für unseren Podcast, da habe ich ja so einen Reaktionstest am Computer gemacht. Also ich sollte da so eine Taste drücken, wenn auf dem Bildschirm ein bestimmtes Signal erscheint. Und einmal hätte ich reagieren müssen, aber ich habe es überhaupt nicht mitgekriegt.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Wir sprechen heute über Sekundenschlaf. Zum Beispiel darüber, wann das Risiko besonders hoch ist, den zu bekommen und warum er so gefährlich sein kann. Stichwort Unfälle.
Außerdem klären wir, was dabei in unserem Gehirn passiert, wie man erkennen kann, dass Sekundenschlaf droht und welche Strategien dann hilfreich sein können.
Und am Ende unserer Folge, wie immer, unser Mythencheck. Da geht es heute drum, ob Eulen ein Produkt der Evolution sind. Also Menschen, die ganz lange wach bleiben, sehr spät schlafen gehen wollen. Ob es die eigentlich nur gibt, um den Rest von uns zu schützen. Und damit schön, dass ihr zuhört. Wir sprechen hier jede Woche über ein neues Schlafthema. Bei mir Dr. Christine Blume, Schlafforscherin und Schlaftherapeutin an der Uni Basel und an den universitären psychiatrischen Kliniken, auch in Basel.
Und ich spreche heute wie immer mit dir, liebe Ilka. Ilka Knigge ist Moderatorin und Wissenschaftsjournalistin.
Vielen Dank dir. Christine, lass uns mal ganz am Anfang hier klären, wann sprechen wir überhaupt von Sekundenschlaf?
Wie der Name schon sagt, bezeichnet das eben sehr kurze Schlafepisoden. Also in der Regel sind die kürzer als 15 Sekunden. Und während dieser kurzen Episode, da verlieren Menschen die Kontrolle über ihr Verhalten. Und das kann, du hast es vorher schon gesagt, je nachdem in welcher Situation das passiert, natürlich auch super gefährlich sein.
Ja, ich meine, wir haben es eben schon kurz angesprochen, im Auto, wenn man im Zweifelsfalle nicht bremsen kann, ist das wirklich einfach super gefährlich.
Genau, wenn man einfach wegschläft.
Ja, oder ich meine, bei der Bedienung von anderen Maschinen kann das ja wirklich auch schwierig sein. Ich denke nur mal an Pilotinnen und Piloten.
Mhm. Ganz gefährlich, ja. Und oft ist es nämlich wirklich so, dass eine Person währenddessen auch ihre Augen schließt. Das muss zwar nicht sein, kommt aber häufig vor. Man kennt das manchmal auch, wenn man so einen Sekundenschlaf hat in der S-Bahn, dann kippt der Kopf gerne auch mal nach vorne und man nickt so. Und man reagiert eben, und das ist das eigentlich Gefährliche, nicht mehr auf Reize von außen. Also so wie du halt in unserem Reaktionstest im Schlaflabor, nachdem wir eine Nacht durchgemacht hatten, da immer wieder so Aussetzer während des Tests hattest, einfach gar nicht gesehen hast, wenn sich da was auf dem Bildschirm verändert hat. Da hast du nicht mehr reagiert. Und ich meine, im Schlaflabor, da ist es jetzt nicht so wild, da hat man halt einen Aussetzer. Aber wenn das eben auf der Autobahn oder beim Bedienen irgendwelcher Maschinen passiert, dann kann da natürlich auch wirklich was richtig schief gehen.
Oh ja, wir haben das im Schlaflabor ja auch nur gemacht, um wirklich herauszufinden, wie das so ist, ja, wenn man eine Nacht nicht geschlafen hat, was dann passiert. Mhm. Wenn ihr die Folge hören wollt, die findet ihr in unserem Feed. Schlafmangel, was macht eine Nacht ohne Schlaf mit uns, heißt die. Ich kann euch sagen, es wurde sehr giggelig zwischen uns beiden. Aber bleiben wir beim Thema Sekundenschlaf. Du sagst ja oft Mikroschlafepisoden. Ist das denn das Gleiche wie Sekundenschlaf?
Ja, das ist das Gleiche. Ich könnte mir vorstellen, dass meine Sprache da ein bisschen vom englischen Fachbegriff Microsleep beeinflusst ist. So heißt der Sekundenschlaf nämlich auf Englisch und die Fachsprache bei uns in der Forschung ist natürlich Englisch. Und manchmal passiert es mir einfach, dass ich da irgendwelche englischen Begriffe übernehme und eigentlich gäbe es im Deutschen anderen dafür.
Was passiert in diesen Sekunden in unserem Gehirn?
Ja, die Aktivität des Gehirns, die verlangsamt sich. Also genauso, wie man eben auch im Schlaflabor beobachten kann, wenn jemand einschläft, kann man natürlich auch das Gehirn von jemandem beobachten, der dann in den Sekundenschlaf eintritt. Und da ist es so, wenn man sich da die Gehirnwellen anschaut, das sogenannte EEG, da sieht man, dass diese Wellen dann größer und runder werden, also so weniger zackig. So sieht es dann im Schlaflabor aus. Und auch in Hirnscans, wo man sich dann die Aktivität von so verschiedenen Bereichen im Gehirn genauer anschaut, kann, da sieht man eben auch, dass sich die Aktivität in verschiedenen Gehirnbereichen verändert, wenn man dann kurz wegnickt.
Okay, und das heißt, wir sind einfach weniger aufmerksam, wir sind weg. Wenn wir von Sekundenschlaf sprechen, dann denken die meisten wahrscheinlich sofort ans Autofahren. Ich wollte für unsere Folge auch mal herausfinden, wie viele Unfälle eigentlich durch Sekundenschlaf entstehen. Und die Antwort ist, dass man das nicht so richtig sicher sagen kann, weil es ist so, Die Statistik über Verkehrsunfälle und wie viele Menschen dabei verletzt werden und sterben, die führt das Statistische Bundesamt. Und die führen zwar als Unfallursache Müdigkeit auf, aber es ist natürlich schwer, dann so am Ende zu sagen, bei wie vielen Autounfällen Müdigkeit wirklich eine Rolle gespielt hat. Denn sowas geben AutofahrerInnen natürlich selten zu, weil es eben Konsequenzen haben kann. Also es ist ja quasi selbst verschuldet. Und wenn in der Statistik dann sowas aufgeführt ist wie ungenügender Abstand, dann mag das natürlich ja auch an Übermüdung liegen am Ende, ne?
Ja, und möglicherweise ist es einem auch in dem Moment ja gar nicht bewusst, dass man da gerade kurz geschlafen hat. Also vielleicht denkt man, ich war einfach kurz in Gedanken. Es passiert ja auch manchmal beim Autofahren, dass man dann irgendwie von A nach B fährt. Und gerade wenn das eine Strecke ist, die man häufig fährt oder so auf der Autobahn, wo man nicht so aufmerksam sein muss, dann ist man irgendwie plötzlich da und denkt sich, ich habe jetzt irgendwie gar nicht so viele Details mitbekommen. Ja? War da wie in so einem... Ja, so
ein
Autopilotenmodus, genau.
Ja? Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich komme vom Land, ich kenne das. Da fährt man viel Auto über so Landstraßen und die kennst du halt wie deine Westentasche, wenn du auf so einem kleinen Kaff aufgewachsen bist.
Ja, kenne ich auch sehr gut. Aber wie schätzen das denn Verkehrsexpertinnen und Verkehrsexperten ein?
Ich habe mal beim Verkehrssicherheitsrat geschaut. Die sagen, laut der offiziellen Zahlen vom Statistischen Bundesamt werden zwar nur 0,55% aller Unfälle mit Personenschaden auf Müdigkeit zurückgeführt. Oh, also die haben sich da das Jahr 2020 angeguckt. Aber es muss eben eine hohe Dunkelziffer gehen. Und die gehen sogar davon aus, beziehen sich da auch auf internationale Studien, dass ein Viertel aller Verkehrstoten aufgrund von Müdigkeit am Steuer entsteht. Die führen auch selber, ja, ich finde das auch richtig viel. Also ich meine, sie sagen Müdigkeit am Steuer, ne? Sie sagen jetzt nicht direkt Sekundenschlaf, aber gut, es hängt vielleicht auch am Ende des Tages zusammen. Der Verkehrssicherheitsrat selbst führt aber auch manchmal Umfragen dazu durch. Mehr als ein Viertel der AutofahrerInnen hat zum Beispiel in einer von diesen Befragungen im Jahr 2016 zugegeben, schon mal hinterm Steuer eingeschlafen zu sein. Also,
oh wow.
Die haben dann wirklich gesagt, ja, ist mir schon mal passiert. Und es gibt auch ähnliche Zahlen aus anderen Umfragen von zum Beispiel Berufskraftfahrern oder BusfahrerInnen. Das klärt jetzt vielleicht am Ende nicht unsere Frage, wie viel davon dann wirklich Sekundenschlaf ist. Aber ich meine, wir können sagen, wenn Müdigkeit ein Thema ist, dann ist Sekundenschlaf das auch, zumindest in einigen Fällen, ne?
Ja.
Dann lass uns mal drüber reden, wie der Sekundenschlaf überhaupt entsteht. Also wie kann es sein, dass unser Hirn sich für Sekunden einfach so wegknipst?
Also letztlich kommt der Sekundenschlaf dann, wenn man so erschöpft ist, dass das Gehirn irgendwann sagt, ich kann nicht mehr, ciao. Man kann das auch so als eine Art Schutzmechanismus sich vorstellen. Also der Körper holt sich dann den dringend benötigten Schlaf, um sich einfach zu schützen. Und natürlich gibt es auch Gründe für diese Erschöpfung, also zum Beispiel Schlafmangel. Man hat aus welchen Gründen auch immer einfach nicht ausreichend geschlafen, sogar vielleicht über mehrere Tage, also weiß nicht, Schichtarbeit, Kinder, Party, gibt es ja genügend Gründe. Oder man hat eigentlich von der Dauer her vielleicht sogar ausreichend geschlafen, aber der Schlaf war nicht erholsam. Das gibt es ja auch. Und das kann zum Beispiel bei der sogenannten Schlafapnoe passieren. Das ist so eine Erkrankung, bei der der Atem in der Nacht immer wieder aussetzt. Und das führt eben dazu, dass der Schlaf nicht mehr erholsam ist. Die Betroffenen fühlen sich häufig am Morgen wie gerädert. Und dann gibt es aber auch noch andere Faktoren, die, wenn man dann eben entsprechend müde und erschöpft ist, den Sekundenschlaf zusätzlich begünstigen können. Das ist natürlich einerseits Dunkelheit, weil Dunkelheit fördert potenziell eben auch Müdigkeit. Auch so langweilige oder ermüdende Aufgaben, so wie der Reaktionszeittest, den wir da im Schlaflabor machen, gibt es aber auch noch schlimmere. Oder in der Nacht auf Autobahnen fahren. Da passiert ja auch nicht so viel, da fährt man halt vor sich hin. Auch die Tageszeit spielt natürlich eine Rolle, wenn die Umgebung sehr warm und gemütlich ist, also so im Auto, gemütlicher Sitz, Heizung voll aufdrehen, ja. Und die Körperposition natürlich auch. Also den meisten Menschen fällt es im Liegen oder Sitzen deutlich leichter einzuschlafen als beispielsweise im Stehen.
Ja, auf jeden Fall. Gut, oh, okay. Viele Boxes, die beim Autofahren getickt werden, würde ich jetzt hier an der Stelle mal sagen. Ja. Aber lass uns das alles mal so ein kleines bisschen aufdröseln. Schlafmangel und Schlafapnoe hast du so als Stichworte gegeben. Vielleicht fangen wir mal beim Schlafmangel an. Ab wann entsteht denn da Sekundenschlaf?
Klar ist, je größer das Schlafdefizit ist, das man so angesammelt hat, seit man sich das letzte Mal richtig ausgeruht hat, desto größer ist natürlich dann auch das Risiko von Sekundenschlaf. Eine Studie, in der die Teilnehmenden über 14 Tage hinweg entweder 8, 6 oder nur 4 Stunden pro Nacht schlafen durften oder auch ein paar wenige Nächte ganz wach bleiben mussten, die hat sich mal angeschaut, wie viele Aussetzer die Teilnehmenden in genau dieser Reaktionszeit Aufgabe hatten, die du auch gemacht hast. Also eben, man sieht auf dem Bildschirm ein Signal und muss dann mit einem Tastendruck darauf reagieren. Und wenn man Aussetzer hat, dann bekommt man einfach nicht mit, dass da am Bildschirm eine Veränderung passiert. Und das ist ein Indikator, dass zu diesem Zeitpunkt dann eben Sekundenschlaf stattgefunden hat. Ganz ohne Schlaf natürlich, da ging es super steil und schnell bergab mit den Teilnehmenden. Schon nach einer Nacht ohne Schlaf hatten die Teilnehmenden im Schnitt 8 Sekunden Schlafepisoden in diesem Test und der hat nur 10 Minuten gedauert.
Also da fühle ich mich ja jetzt fast wieder besser. Ich glaube, ich hatte so eine oder zwei.
Ja, müsst ihr nochmal nachschauen. Aber auch unter 4 bzw. unter 6 Stunden Schlaf pro Nacht, dann nahm die Zahl der Aussetzer stetig zu. Bei nur 4 Stunden Schlaf pro Nacht hat es ungefähr 7 Tage gedauert, bis die Teilnehmenden so schlecht waren wie die, die eine Nacht gar nicht geschlafen hatten. Und bei 6 Stunden pro Nacht, da hat es dann ungefähr 12 Tage gedauert. Boah. Aber bedeutet unterm Strich auch, mit zu wenig Schlaf kommt man eben auch irgendwann an diesen Punkt. Und auch wenn man nur 6 Stunden Schlaf pro Nacht bekommt, das ist sicher eine Situation, in der sind viele von uns öfter mal, wenn das mehrere Nächte in Folge passiert, dann steigt einfach das Risiko für sowas wie Sekundenschlaf.
Boah, das muss man sich echt merken, weil das ist schon heftig, dass das dann auch bei 6 Stunden Schlaf trotzdem so schnell entsteht. Mhm. Manche Menschen berichten ja, dass sie so in sehr stressigen Phasen schneller zu Sekundenschlaf neigen. Gibt es denn da einen Zusammenhang zwischen dieser, ich sag jetzt mal, mentalen Belastung und der Häufigkeit von Sekundenschlaf? Vielleicht jetzt noch zusätzlich dazu, dass man dann auch Schlafmangel hat?
Das würde ich eher darauf schieben, dass man in sehr stressigen oder belastenden Phasen wahrscheinlich halt auch eher weniger schläft und der Schlaf eventuell auch weniger ruhig oder weniger erholsam ist. Denn Stress an sich ist ein Zustand, der ist ja inkompatibel mit Schlaf. Also wenn wir sehr, sehr gestresst sind, dann können wir häufig eben nicht schlafen. Bei Patientinnen und Patienten mit einer Insomnie, also das sind wirklich schwere Schlafprobleme, wo es auch eine Tagesbeeinträchtigung gibt, die haben auch ein erhöhtes Stresslevel. Und was wir da zum Beispiel sehen, ist, dass die am Tag häufig sehr erschöpft sind, aber die sind eigentlich nicht schläfrig. Also das ist auch so, wir müssen unterscheiden, ist jemand erschöpft oder ist jemand wirklich schläfrig und könnte einschlafen. Bei den Patientinnen und Patienten ist es dann sogar oftmals so, dass die am Tag gar nicht richtig schlafen können und eben in der Nacht auch nicht, weil, und das ist ein Grund, weil die eben ein erhöhtes Stresslevel haben.
Mhm. Dann kommen wir mal zur Schlafapnoe, hast du eben auch schon angesprochen. Was weiß man denn da genau über den Zusammenhang zu Sekundenschlaf? Also können wir zum Beispiel sagen, dass Menschen mit einer Schlafapnoe ein viel höheres Risiko haben, in diese winzigen Schlafmomente am Tag zu verfallen?
Ja, Schlafapnoe, da kommt es eben in der Nacht immer wieder zu Atemaussetzern und das ist ein großer Stress für den Körper. Es kommt immer wieder zu Weckreaktionen und letztlich ist der Schlaf dadurch oftmals einfach auch nicht erholsam. Also die Betroffenen wachen manchmal morgens auf und fühlen sich wie gerädert und erleben eben auch eine starke Einschlafneigung dann am Tag. Und das ist auch oft der Grund, weshalb sie dann zum Arzt oder zur Ärztin gehen. Und diese starke Einschlafneigung am Tag, die kann dann eben auch im Sekundenschlaf münden. Und wenn sich jemand von unseren Hörerinnen und Hörern jetzt fragt, ob er oder sie möglicherweise unter Tagesschläfrigkeit leidet, da gibt es auch einen Fragebogen, der so eine erste Einschätzung erlaubt. Wir verlinken den euch auch in den Shownotes. Das ist nämlich die sogenannte Epworth-Schläfrigkeitsskala.
Spannend, ja, lass uns das auf jeden Fall verlinken. Das finde ich sehr gut. Wann sind denn so Zeiten am Tag, zu denen Sekundenschlaf bei Leuten besonders oft vorkommt? Ich nehme mal an, das ist in der Nacht und vielleicht ja auch im Mittagstief.
Ja, also in den Nachtstunden, da steht einerseits unsere innere Uhr auf Nacht, also sie fördert Schlaf und sie fördert eben nicht Wachheit, potenziell also eine Situation, in der man auch leichter mal wegnickt. Gleichzeitig haben wir aber gegebenenfalls eben auch schon ziemlich lange nicht mehr geschlafen. Das heißt auch unser innerer Akku, der ist schon ziemlich leer, wir sind also recht müde und in dieser Kombination kann es dann einfach auch leicht zum Sekundenschlaf kommen. Und auch im sogenannten Mittagstief kann es sein, dass wir leicht mal wegnicken. Wir waren ja da auch schon einige Stunden wach und bräuchten nun jetzt eigentlich unsere innere Uhr, die uns so ein bisschen mehr wieder Richtung Wachheit pusht und diesem leerer werdenden Akku quasi entgegenwirkt. Dieser Wachheitskick der inneren Uhr, der kommt manchmal aber so ein bisschen verzögert und in der Folge erleben wir dann Mittagstief.
Welche Rolle spielt es denn jetzt dafür, ob wir Sekundenschlaf bekommen oder nicht, was genau wir tun? Stichwort monotone Tätigkeiten.
Ja, also es gibt Aufgaben, die ermüden uns schneller, aber es gibt auch Aufgaben, die fördern einfach eher Müdigkeit. Wenig überraschend sind es nicht gerade die spannenden, interessanten Tätigkeiten, bei denen wir sehr motiviert sind, sondern es sind eben eher so diese monotonen Tätigkeiten, bei denen nicht viel passiert, wir aber eigentlich trotzdem aufpassen müssen. Also sowas wie nachts auf der Autobahn fahren, da muss man vielleicht nicht mal einen Spurwechsel machen, da ist nichts los. Da düst man einfach mit 120 Sachen von A nach B. Im Auto ist es vielleicht noch mollig warm und man sitzt bequem.
Oh Gott, ist ja so
eine typische Situation. Wenn man dann noch müde ist, dann steigt die Einschlafneigung einfach stark an.
Und es sieht alles gleich aus, ne?
Ja.
Baum nach Baum nach Baum. Die Strecke sieht die ganze Zeit gleich aus. Okay, das lädt uns zum Schlafen ein. Werden wir eigentlich mit dem Alter anfälliger für Sekundenschlaf?
Das klingt jetzt vielleicht erstaunlich, aber ältere Menschen scheinen laut Studien sogar eher weniger anfällig gegenüber Schlafmangel zu sein.
Aha.
Also wenn man sich eben gerade so in so Aufgaben, wie du es eben auch im Schlaflabor bei uns damals gemacht hast, so wenn man sich da die Reaktionszeiten oder auch die Zahl der Aussetzer anschaut, dann findet man, wenn die lange nicht geschlafen haben, dann sind sie eigentlich eher weniger anfällig als jüngere Menschen für Leistungsdefizite.
Mhm. Interessant. Könnte der Sekundenschlaf denn vielleicht so eine Art evolutionäre Funktion haben? Ich habe mich gefragt, gab es da zum Beispiel so eine Zeit, in der dieser kurze Abschaltmoment für Menschen vorteilhaft war, vielleicht um mal schnell Energie zu sparen?
Schwer zu sagen. Also solche evolutionären Hypothesen, die kann man ja heute leider nicht mehr testen. Die sind einfach untestbar. Aber ich finde es nicht so leicht vorstellbar, dass solche Aussetzer vielleicht sogar noch unkontrolliert, wie das eben beim Sekundenschlaf der Fall ist, für den Menschen jetzt zu irgendeiner Zeit einen Vorteil gehabt haben sollte. Im Tierreich, da fällt mir allerdings ein Beispiel dazu ein, denn Zügelpinguine, die schlafen mehr als 10.000 Mal am Tag für nur ungefähr 4 Sekunden. Also die haben irgendwie dauerhaft Sekundenschlaf. Und bei diesen Tieren, da ist diese Form des Schlafens vorteilhaft. Die müssen nämlich oft alleine das Nest vor Raubvögeln bewachen. Und diese ganz kurzen Schlafeinheiten, die erlauben den Pinguinen, das Nest quasi rund um die Uhr zu bewachen.
Ach ja, interessant. Okay, also vielleicht ein Mini-Hinweis darauf, was Sekundenschlaf auch bringen kann, aber so richtig übertragbar ist es auf uns leider nicht. Lass uns mal darüber sprechen, was wir tun können. Vielleicht ganz allgemein erstmal, um Sekundenschlaf vorzubeugen. Ich nehme mal an, das ist keine große Überraschung. Gut schlafen, oder?
Ja, gut schlafen ist auf jeden Fall empfehlenswert, wobei wir da ja gar nicht so immer drinstecken, aber vor allem ausreichend. Also Schlafexpertinnen und Experten empfehlen 7 bis 9 Stunden Schlaf pro Nacht für gesunden Erwachsene.
Dann sprechen wir mal über den konkreten Moment. Wir sind im Auto unterwegs und merken, wie wir müder und müder werden. Was sind denn so Vorboten quasi von Sekundenschlaf?
Genau, also im glücksten Fall würden wir ja gar nicht erst losfahren, wenn wir sehr müde sind und merken, oh, das könnte jetzt irgendwie kritisch werden.
Nicht,
das ist die beste Strategie. Aber es gibt tatsächlich auch Anzeichen dafür, dass eben Sekundenschlaf drohen könnte oder zumindest, dass wir einfach sehr müde sind und jetzt besser die Straße verlassen sollten. Das sind zum Beispiel brennende Augen oder auch schwere Augenlider. Also es sind auch so Zeichen, die man wirklich von sich kennt, wenn man einfach müde wird. Häufiges Gähnen, wenn man das bemerkt, ist auch so ein kritischer Faktor. Unscharfes Sehen, also wir können nicht mehr richtig fokussieren. Frösteln oder auch so Fahrfehler am Steuer. Gibt ja mittlerweile auch so Fahrerassistenzsysteme, die einem dann zurückmelden. Oder es war jetzt irgendwie ein Fehler oder du hast jetzt irgendwie deine Spur verlassen. Also da sollte man dann schon sensibel drauf reagieren, wenn man merkt, oh, jetzt häuft sich es gerade irgendwie.
Okay, und dann werden einem alle möglichen Tipps vorgeschlagen, die man dann bitte umsetzen soll. Christine, gib doch bitte mal deine Einschätzung als Schlafforscherin dazu. Kaffee.
Kaffee kann helfen, wach zu bleiben, ja, Aber man sollte beachten, Menschen unterscheiden sich in ihrer Empfindlichkeit gegenüber Koffein. Also manche macht es total wach und andere spüren kaum was davon oder auch vielleicht gar nichts. Und man sollte auch beachten, dass das Koffein ein bisschen Zeit braucht, um zu wirken. Also jetzt nicht Espresso trinken und dann 2 Minuten später geht's weiter.
Also lieber ein Powernap an der Raststätte.
Mhm. Ja, Powernap ist echt eine gute Idee. Rausfahren, Powernap machen ist der beste und sicherste Tipp in so einer Situation. 15 bis 30 Minuten sollte er dauern und man sollte sich auch danach dann wirklich erfrischt fühlen. Vielleicht kann man sogar danach noch einen kurzen Spaziergang machen, denn körperliche Aktivität kann auch die Wachheit fördern.
Fenster aufmachen für kalte Luft im Gesicht. Was hältst du davon?
Ja, Kälte kann auch erstmal kurzzeitig wieder wacher machen. In einer Studie, die ich dazu gefunden habe, war der Effekt auf die wahrgenommene Müdigkeit aber nur gering. Also vielleicht jetzt nicht unbedingt die Strategie der Wahl.
Okay, Musik laut aufdrehen?
Das scheint laut Studien besser zu wirken als die kalte Luft.
Dazu gibt es Studien, das finde ich ja großartig.
Ja. Eine Studie hat sogar Musik und kalte Luft, glaube ich, verglichen. Ich dachte mir auch noch, mitsingen hilft vielleicht zusätzlich noch. Also das aktiviert ja auch nochmal und man hat was zu tun. Unterm Strich muss man aber auch sagen, Kälte und Musik sind Strategien, die maximal eben angewendet werden sollten, um einen geeigneten Ort für einen Powernap oder einen Kaffee zu finden. Und im Zweifelsfall muss einfach die Sicherheit vorgehen.
Ja, ich meine ganz ehrlich, wir wollen hier ja auch nicht die Assistentinnen sein. Nein. Für die perfekte Autofahrt, so. Wenn man eigentlich völlig übermüdet ist. Also sagen wir mal dazu, nicht, Leute, bitte das nicht machen. Aber wie gesagt, es gibt ja auch mal Situationen, in denen lässt es sich einfach aus welchen Gründen auch immer nicht vermeiden für vielleicht ein kleines Stück. Und dann muss man erstmal gucken, dass man da irgendwie klarkommt.
Ja, und dass man auch an einen Ort kommt, wo man dann eben zum Beispiel ein Powernap machen könnte.
Ja, genau. Es gibt ja mittlerweile auch Wearables, die Sekundenschlaf erkennen sollen und einem dann zum Beispiel einen Elektroschock geben sollen. Oh. Was hältst du denn von sowas? Also ist das überhaupt möglich, dass zum Beispiel am Handgelenk so schnell erkannt wird, ob jemand in den Sekundenschlaf verfällt?
Also das Ziel wäre ja, denke ich, schon bevor es überhaupt zum Sekundenschlaf kommt, sowas wie mentale Erschöpfung oder auch Schläfrigkeit zu erkennen, damit man dann eben intervenieren kann. Ich muss zugeben, ich wusste bisher nur von Fahrerassistenzsystemen, die vor Schläfrigkeit warnen und einem dann sagen, man soll eben eine Pause machen. Die beziehen aber eben auch Werte oder Parameter mit ein, die Wearables oder Smartwatches oder was auch immer man da benutzen möchte, gar nicht zur Verfügung stehen. Also zum Beispiel überwachen die das Steuerungsverhalten oder die Position des Fahrzeugs auf der Fahrspur. Sie scannen auch das Gesicht der fahrenden Person und überwachen so den Lidschluss, also wie schnell der zum Beispiel passiert, ob jemand Mühe hat, die Augen offen zu halten. Und vor meiner Recherche, muss ich zugeben, war mein Bauchgefühl, das können Wearables nie. Aber ich habe mich wohl getäuscht, denn es gibt durchaus Studien, die berichten, dass man auch mit den Daten zum Beispiel aus Fitnessuhren, also so Herzratendaten oder Bewegungsdaten, Schläfrigkeit und Müdigkeit durchaus ganz gut erkennen kann. Nach meinen Recherchen ist es aber noch nicht in den Smartwatch-Algorithmen implementiert. Ich habe kein marktreifes Gerät dafür gefunden.
Ja, genau. Also ich habe auch hauptsächlich so Artikel gefunden, ne, wo das so groß beworben wird und dann steht da drin, hey, das soll das können. Deswegen habe ich mich da eben auch so ein bisschen vorsichtig ausgedrückt, weil ich dachte auch so, ich weiß nicht, ob das so in Echtzeit irgendwie geht. Aber ich meine, wenn du sagst, dass es prinzipiell schon möglich ist, who knows?
Ja, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das ein Sicherheitsaspekt ist. Also wenn man jetzt das irgendwie bewirbt als Wearable, was dann vor Sekundenschlaf oder zu starker Müdigkeit warnt und das funktioniert nicht, und man hat einen Unfall, wer hat dann Schuld?
Ja, absolut.
Also das sind natürlich auch immer die Fragen, die dann geklärt sein müssen und die dann manchmal auch verhindern, dass sowas überhaupt auf den Markt kommt.
Wir sagen ja hier sowieso meistens, dass man sich einfach auf sein Gefühl verlassen sollte. Und du hast ja wirklich eben auch Anzeichen genannt dafür, dass Sekundenschlaf kommen könnte. Und wenn man die bei sich spürt, sollte man vielleicht auch einfach besser selber reagieren. Kommen wir zu unserem Mythencheck.
Über Schlafen. Mythencheck.
Unser Redakteur Michael ist auf ein spannendes Video gestoßen. Auf das hier.
Are you familiar with the science behind why some people are early birds and other people are night owls? Like, why we have literally evolved to be one or the other? The early bird might get the worm, but it was actually the night owls protecting the tribe from the saber-toothed tiger in the middle of the night.
Christine, Felicia for the win heißt sie, behauptet also bei Instagram, dass es Nachteulen, also Menschen, die gerne spät schlafen gehen und spät aufstehen, nur gibt, weil die uns früher geschützt haben, so uns als Gruppe, weißt du, wo man vielleicht noch vor einem Säbelzahntiger geschützt werden musste. Also, sie sagt, Eulen sind ein Produkt der Evolution. Mythos oder Wahrheit?
Tja, also alles Leben ist ja letztlich ein Produkt der Evolution. Und was wir sicher sagen können, dass Menschen unterschiedliche Präferenzen für ein bestimmtes Schlaffenster haben, also die einen ein bisschen früher, die anderen ein bisschen später, das hatte vielleicht einen evolutionären Vorteil, aber zumindest hatte es keinen so großen Nachteil, dass man das irgendwie loswerden musste. Die Frage aber, welchen Vorteil das hatte, da kann man nur Vermutungen anstellen, weil eben solche evolutionären Vermutungen, die lassen sich nicht belegen. Allerdings ergibt diese Vermutung, dass es in der Evolution ein Vorteil gewesen sein könnte, wenn eben nicht alle Mitglieder einer Gruppe zur gleichen Zeit schlafen, weil man dann eben die anderen schützen kann oder Wache halten kann. Diese Idee, die ergibt durchaus Sinn. Und eine Studie, die ich da zu diesem Thema gefunden habe, die hat sich das wirklich auch mal bei Menschen, die heute noch als Jäger und Sammler leben, angeschaut. Also das sind so präindustrielle Völker, die auch manchmal bei Studien mitmachen. Und die Forschenden, die berichten in dieser Studie, dass in dieser Gemeinschaft, das waren 33 Personen, die da untersucht wurden, dass da nur durchschnittlich für 20 Minuten pro Nacht alle schliefen. Und sonst war immer mindestens eine Person wach.
Das ist ja mega interessant.
Also das spricht schon dafür, dass ja in so einer präindustriellen Kultur, wo es vielleicht wirklich noch wichtiger ist, auch mal Wache zu halten, die nicht wie wir in so einen sozialen Rhythmus gepresst werden, wo man halt morgens zur Schule, zur Uni, zur Arbeit muss, dass es da eben auch diese verschiedenen Präferenzen gibt. Und das könnte schon auch eben daran liegen, dass es ein evolutionärer Vorteil war.
Und was wir festhalten können an der Stelle ist, dass wahrscheinlich Eulen viel weniger Probleme haben, damit nachts Auto zu fahren. Weil wenn das einfach ein Teil ihrer Wachzeit ist, dann stresst sie das wahrscheinlich wirklich sehr viel weniger als Menschen, die in der Nacht gerne sehr viel schlafen. Vielleicht um 22 Uhr gerne schlafen gehen und dann um 0 Uhr Auto fahren. Das kann ja nur schief gehen. Christine, bevor wir hier unsere Folge beenden, müssen wir mal ganz kurz noch über Mails reden, die bei uns angekommen sind. Wir haben letztens eine Folge zu Fieberträumen gemacht und haben dazu aufgerufen, dass Menschen uns schreiben und das haben sie getan. Willst du mal unsere erste E-Mail hier mal kurz vorlesen? Die war sehr spannend, fand ich.
Ja, die kam von Ursula und Ursula hat uns ihren Fiebertraum geschildert und sie sagte, sie hatte auch geometrische Figuren in den Fieberträumen. Das hatten wir auch in unserer Folge, also das geometrische Figuren in Fieberträumen stehen hoch im Kurs.
Oh ja, und du warst die Frau mit den geometrischen Figuren in den Träumen.
ja, auch. Und sie beschreibt aber auch, dass in diesem Traum, den sie als Kind häufiger hatte, dass es da so Netze aus sehr dünnen Fäden gab. Und da hingen dann auch immer so Fäden raus aus diesem Netz. Und sie wollte das wieder richten. Aber sie hatte extrem dicke Finger. Also hier ist auch so dieses Motiv der verzerrten Gliedmaßen. Darüber haben wir auch gesprochen. Sie hatte also extrem dicke Finger und die haben mehr zerstört, als dieses Netz irgendwie wieder geflickt. Und typisch war auch, sie hat da so ein Schwebegefühl zusätzlich noch gehabt.
Unangenehm. Ursula, vielen Dank für deine Mail und dass du uns das erzählt hast. Ich wollte noch eine von Paul hier kurz vorlesen. Paul schreibt, in seinem Fiebertraum findet auch keine Handlung im eigentlichen Sinne statt und es sind auch keine Personen enthalten. Auch darüber hatten wir ja gesprochen. Er sagt, er sieht und spürt vor allem eine Oberfläche, die sich verändert. Zu Beginn ist sie glatt, wird dann schnell immer rauer, bis sich Risse darin auftun. Sie ist staubtrocken, sehr unangenehm und irgendwann kann ich dieses Gefühl nicht mehr aushalten. Dann verschließen sich die Risse wieder und die Oberfläche wird glatter und immer weicher. Schnell ist die Oberfläche so weich, dass kaum noch spürbar ist, wo sie aufhört. Das ist total krass. Und dann sagt er, ich habe dieses Gefühl, in dieser zähen, weichen Masse einzusinken und immer tiefer unter die Oberfläche gezogen zu werden. Und diese beiden Extreme können dann mehrmals ineinander übergehen, weil beides einfach so unangenehm ist, fühlen sich beide Zustände ewig an. Boah, ich finde bei ihm, das erinnert mich wieder total
an meine Alufolie.
Ja, es erinnert mich auch total an meine Alufolie. Also es gibt so ein Glättezustand und so einen unangenehmen, rauen, also bei mir ist das ja so ein Knüllzustand und die wechseln sich so ab und sind so mit Gefühlen verbunden und so. Nur meine weiche Alufolie, die fühlt sich dann wirklich auch gut an und da endet es dann auch. Die wird dann nicht zu einer unangenehmen, mich aufsaugenden Fläche wie hier bei Paul. Paul, danke, dass du uns geschrieben hast. So oder so, danke für eure ganzen E-Mails an überschlafen@deutschlandfunknova.de. Wenn ihr uns mal einen Themenvorschlag machen wollt oder sonst was loswerden möchtet, dann könnt ihr uns natürlich weiterhin dort schreiben. Christine, Sekundenschlaf. Was nehmen wir aus der Folge mit?
Ja, das Risiko für Sekundenschlaf steigt, wenn wir nicht genügend schlafen. Also ein Grund mehr, wirklich zu versuchen, auf 7 bis 9 Stunden Schlaf pro Nacht zu kommen. Es gibt auch bestimmte Situationen, die fördern Sekundenschlaf. Das sind eben ganz monotone Situationen, vielleicht auch in Dunkelheit, wo es irgendwie noch muckelig warm ist und man gemütlich sitzt. Und es gibt Strategien, die man einsetzen kann, aber die sollte man bitte nur einsetzen, um dann zu einem Ort möglichst schnell zu gelangen, wo man dann auch einen Powernap einlegen kann oder wo man dann vielleicht auch sich richtig ausruhen kann.
Oh ja, also wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid und ihr merkt, oh, es geht gar nichts mehr, die Lider werden schwer, ihr müsst die ganze Zeit gähnen, dann kann es euch helfen, einen Kaffee zu trinken, euch auf der Raststätte kurz auszuruhen und dann mit offenem Fenster und lauter Mucke mitsingend weiterzufahren. Aber bitte nur bis an einen sicheren Ort oder vielleicht müsst ihr euch auch was anderes überlegen für diese Nachtfahrt. Also bitte, bitte passt gut auf euch auf. Und wir sagen euch an der Stelle wie immer, schlaft auch gut. Das ist nämlich auch wichtig.
Ja, aber stresst euch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Jeden Dienstag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.